begeistert von Jesus, wir haben das schon gehört, weil er uns stark macht. Jedes Jahr starten wir mit einer Predigt oder mit einer Predigtreihe zu unserem Gemeindeleitbild. Das findet ihr draussen beim Eingang. Da findet ihr unsere Werte, unseren Auftrag. Und wir werden dieses Jahr also das Thema Jüngerschaft ins Auge fassen, also die ersten drei Gottesdienste. Wir wollen uns zurüsten lassen, weil als Gemeinde existieren wir nicht um unser Selbst willen, sondern wir haben einen Auftrag, die Mission Dei, die Mission Gottes. Und ganz kurz zusammengefasst ist die Mission von Gott, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Für das gibt es uns. Für das sind wir noch auf dieser Welt. Und alles andere wird im Himmel besser sein. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Aber solange wir da sind, haben wir noch den Auftrag. Und rüsten wir uns doch zu für das kommende Jahr, für das 2020. Und das Ziel von heute Morgen ist, wie können wir geistlich stark werden. Ich möchte dazu drei Punkte aufzeigen, die uns werden schwächen geistlich. Wenn wir diese drei Sachen machen, dann werden wir schwächer. Und ich möchte drei Sachen aufzeigen, die uns dann geistlich stärker machen. Wir werden heute uns mit Richter Kapitel 13 bis 16, also nicht doch Richter 13 bis 16 auseinandersetzen. Ich möchte aber dem noch einen Vers voransetzen aus dem Neuen Testament, aus dem Epheserbrief. Ich bitte ihn, Gott, also der Paulus bittet Gott, dass er euch aus seinem Reichtum, seiner Herrlichkeit beschenkt und euch durch seinen Geist innerlich stark macht. Ich möchte dich ganz bewusst fragen, möchtest du im 2020 geistlich stärker werden? Das ist eine Entscheidung, die du triffst. Du kannst sagen, nein, ich bin völlig zufrieden, ist alles gut. Oder habe ich das nötig? Oder ich weiß es nicht. Du kannst geistlich stärker werden im kommenden Jahr. Und damit du das wirst, musst du gewisse Sachen bewusst machen. Das passiert nicht einfach automatisch. Du hast das ein Stück weit in der Hand. Jetzt, wie können wir geistlich stark werden? Wir wollen zuerst das Leben vom Simson anschauen. Den finden wir nämlich im Richterbuch Kapitel 13 bis 16. Das ist erstaunlich, ein einzelner Mensch, ein Richter, vier Kapitel in der Bibel. Es gibt ganz viele Menschen, von denen finden wir ein, zwei Sätze in der Bibel. Vom Simson finden wir vier Kapitel. Und der Simson ist, ich sage jetzt einmal, der stärkste Mensch der Welt gewesen. Wir schauen das nur noch ein bisschen an. Aber er hat geistlich massive Schwächen gehabt. Zuerst wollen wir uns drei Gewohnheiten vom Simson anschauen, die ihn geistlich schwach gemacht haben, und dann drei Gewohnheiten, die uns geistlich stark machen. Physisch war der Simson eine Art ein Superhero gewesen. Also wenn ihr die Geschichte kennt, das ist unglaublich, was der gemacht hat. Zum einen hat er ganz viel Talent gehabt, er hat gut ausgesehen, zeitweise ist er vom Heiligen Geist geführt worden. Und eines Tages hat er seine ganze Kraft verloren. Und ich möchte nicht, dass dir das und mir das passiert, dass wir eines Tages die ganze Kraft von Gott verlieren. Was ist mit dem Simson passiert? Der Simson ist in drei Fallen reingetappt. Drei geistliche Fallen. Und die haben ihn geschwächt. Die haben ihn in Ruin getrieben. Und die erste Falle war, dass er einen ausschweifenden Lebensstil geführt hat, einen Mangel an Selbstbeherrschung hatte. Wir lesen von diesem ausschweifenden Lebensstil in Kapitel 14 im Richterbuch. Ich lese jetzt nicht alles vor. Wir sehen dort, dass er sehr undiszipliniert war und vor allem hat er eine Schwäche für Frauen. Dort ist es ihm etwas schwierig gegangen. Der Simson hat sich vor allem von seinen Gefühlen leiten lassen. Wenn er etwas gefühlt hat, dann hätte er es machen müssen, dann hätte er es haben müssen, dann ist einfach sein Trieb, sage ich jetzt mal, mit ihm durchgegangen. Und wir lesen mal aus dem Richterbuch Kapitel 14, die ersten drei Vers. Als Simson einmal in das Philisterdorf Timna hinabkam, fiel ihm dort ein Mädchen auf. Er ging nach Hause und sagte zu seinem Vater und zu seiner Mutter, ich habe im Timna ein Mädchen gesehen, eine Philisterin. Gebt sie mir zur Frau. Die beiden erwiderten, musst du unbedingt eine Philisterin heiraten, eine aus diesem Volk von Unbeschnittenen? Aber Simson sagte zu seinem Vater, gib mir die, die gefällt mir. Wir sehen in dem Text, also damals haben die Eltern eine Hochzeit arrangiert. Ist manchmal gar nicht so schlecht, müsste man vielleicht wieder einführen. Es wird auch deutlich, dass es ganz klar war, man heiratet keine Ungläubige. Man heiratet keine aus dem Philistergebiet. Das waren die Feinde von Israel. Man wusste, das wird schwierig, wenn die zwei heiraten. Aber Simson hat gesagt, die gefällt mir. Die will ich. Da finde ich jetzt einfach einen scharfen Schuss. Die will ich. Da sind seine Emotionen da, seine Gefühle da. Boah, die möchte ich haben. Der Simson hat nicht nach biblischem Maßstab gefragt. Er hat nicht gefragt, ist das gut für meine Beziehung? Zieht mich die Frau näher zu Gott? Oder zieht sie mich zu ihren Götzen, von den Philister oder zu was auch immer? Das hat ihn nicht interessiert. Die gefällt mir. Die möchte ich. Egal, was Gottes Wort dazu sagt. Er hat sich von seiner Lust leiten lassen. Ein Mangel an Selbstbeherrschung. Also heiraten ist etwas ganz Tolles, aber wenn wir uns von der Lust allein leiten lassen und nicht von Gottes Wort, von Gottes Maßstab, dann wird es oft sehr schwierig in der Eden. Es schwächt uns geistlich. Der Simson überlegt sich nicht, wird die Frau ihn geistlich aufbauen? Oder abrissen. Zieht sie näher zu Gott oder weiter weg von Gott. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl, das Verhalten kennen wir auch in unserer Gesellschaft. Es gefällt mir, also möchte ich es haben. Oder es gelustet mich, also mache ich es. Oder eine Werbung sagt, gehorche deinem Durst. Obey your thirst. Gehorche deinem Durst. Jetzt hast du Durst, jetzt hau das Ding rein. Ich weiß nicht, ob du so Fragen auch in deinem Leben kennst. Wo du weißt, eigentlich tut mir das nicht gut. Aber ich mache es jetzt trotzdem. Ich habe einfach gerade Lust dazu. Es gelustet mich gerade. Ich muss es jetzt gerade haben. Ich glaube, solche Entscheidungen schwächen unser geistliches Leben. Stell dir vor, du bist auf einer Kreuzfahrt und irgendwann kommt über einen Lautsprecher der Captain und sagt, liebe Passagiere, ich begrüße Sie ganz herzlich auf unserer Kreuzfahrt. Ich wünsche Ihnen angenehme 14 Tage. Ich muss Ihnen leider mitteilen, wir haben ein kleines Loch im Boot. Aber machen Sie sich keine Sorgen, das kommt schon gut. Ja, auch bei einem kleinen Loch, irgendwann geht das Schiff unter. Natürlich, man kann es leer pumpen und alles Mögliche, aber wenn man nichts macht und vielleicht viele so kleine Löcher hat, irgendwann füllt es das Boot. Und du gehst unter. Ich möchte dich einladen, folgenden Satz aufzuschreiben oder dir zu merken. Um geistlich stark zu sein, muss ich lernen, meine Bedürfnisse zu kontrollieren. Um geistlich stark zu werden, muss ich lernen, meine Bedürfnisse zu kontrollieren. In 1. Petrus 4 lesen wir, macht euch daher seine Christi Einstellung zu eigen, damit ihr für alle Herausforderungen gewappnet seid. Lass dich in der Zeit, die du hier auf der Erde noch bleibst, nicht mehr von menschlichen, selbstsüchtigen Wünschen bestimmen, sondern von Gottes Willen. Was heißt das ganz konkret? Also nur weil ich es mir leisten kann, muss ich es nicht unbedingt kaufen. Also es gibt gewisse Sachen, die lusten mich, die würde ich echt gerne besitzen und ich könnte mir sie leisten. Aber aus unterschiedlichen Gründen verzichte ich ganz bewusst darauf. Oder nur weil es Freude verspricht, heisst es noch nicht, dass es gut ist. Oder nur weil es jeder macht, heisst es noch lange nicht, dass ich es auch machen muss. Die Frage ist in allem, was ist Gottes Wille? Was möchte Gott? Das ist die entscheidende Frage. Also das ist die erste Falle, wo der Simson reingetappt ist. Die zweite ist Verbitterung. Wir haben das am Weihnachtsgottesdienst schon ein bisschen angeschaut. Ich möchte ein paar ergänzende Sachen sagen. Aber Verbitterung macht uns geistlich schwach. Und der Simson ist ein verärgerter, rachsüchtiger Mensch gewesen. Das lesen wir im Kapitel 15. Er hat einmal, weil er eine Wette verloren hat, einfach 30 Menschen erschlagen. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Wette verloren hast. Und der Simson ist so rachsüchtig gewesen, er hat einfach 30 Menschen erschlagen. Furchtbar, oder? Sein Leben war von dieser Rache, von dieser Unzufriedenheit ganz stark bestimmt gewesen. Wer hat dich im vergangenen Jahr verletzt? Nimm es nicht mit in das 2020. Also wir haben schon angefangen, aber wenn du es jetzt noch mitgenommen hast, leg es doch ab. Leg die Verbitterung ab. Hör auf, jemandem etwas nachzutragen. Es macht dich geistlich schwach. Es schadet ausschließlich dir. Es macht dich schwach. Verbitterung schadet immer uns selber. Ich möchte auf den zweiten Bibelvers eingehen, der erste über Fliegirasch oder über Lossirasch. Der zweite ist hier ab 18. Da heißt: Du zerfleischst dich selbst in deinem Zorn. Der Zorn ist doch so ein Feuer, das in uns innen brennt, oder? Und wenn wir dem Raum geben, dann verbrennt es uns. Bist du schon mal zornig geworden? Manchmal, also man wird ja berechtigt zornig, manchmal. Aber wenn du den Zorn nicht kannst ablecken kannst, wenn du das nicht kannst, Jesus delegieren, dann verbrennst du dich innerlich, dann steigerst du in etwas hinein und es verheizt dich. Ich möchte dich wieder einladen, einen Satz dir zu merken oder aufzuschreiben. Um geistlich stark zu sein, muss ich lernen, anderen und auch mir selbst zu vergeben. Um geistlich stark zu sein, muss ich lernen, anderen und auch mir selbst zu vergeben. Erste Falle ist ein ausweifendes Leben, keine Selbstbeherrschung. Zweite Falle ist Verbitterung. Und dann ist noch eine dritte Falle, wo der Simson reintappt, und die ist Gleichgültigkeit. Das ist Kapitel 16. Gleichgültigkeit macht uns schwach. Jedes Mal, wenn wir gleichgültig sind gegenüber unserer Gesundheit, macht uns schwach. Jedes Mal, wenn wir gleichgültig sind gegenüber Gottes Willen, sagen, ist nicht so wichtig, interessiert mich nicht, macht uns geistlich schwach. Jedes Mal, wenn wir gleichzeitig sind in Entscheidungen über Zeit, Geld, Kraft, macht uns geistlich schwach. Ich habe schon gesagt, der Simson hat enorme Kräfte gehabt. Die Kraft hat er von Gott bekommen. Er war ein sogenannter Nazirer gewesen. Ein Nazirer, das war eine Person, die ein Gelübde abgelegt hat gegenüber Gott. Und das hat vier Sachen bedeutet. Das erste war, der Simson hat sein Leben ganz Gott hergegeben. Das zweite, der Simson hat gewisse Speisen gegessen und andere nicht. Also er hat eine gewisse Diät gehalten, sage ich jetzt einmal. Das dritte war, der Simson hat keinen Alkohol getrunken. Und das vierte, um das geht es heute, der Simson hat seine Haare nie geschnitten. Das hat zu dem Gelübde gehört. Also der hat so irgendwie 70 cm lange Haare gehabt. Die Haare wachsen eben bis dann hören sie auf. Außer man schneidet Spitze, aber das haben wir damals wahrscheinlich nicht gemacht beim Simson. Also er hat schon schöne, lockige Haare gehabt. Ich weiß nicht, ob sie lockig waren. Das war sein Gelübde. Das hat er nie gebrochen. Aber er ist gleichgültig geworden gegenüber dem Gelübde. Der Simson hat angefangen, mit der Versuchung zu spielen. Er hat sich nicht überlegt, wie nahe kann ich zu Gott gehen, bis mich verbrennt, sondern er hat sich überlegt, wie nahe kann ich zu der Sünde gehen, bis sie mich verbrennt. Das war seine Einstellung. Wie weit kann ich gehen, dass es gerade noch so funktioniert? Und wir lesen Kapitel 16, seine Geschichte mit der Delaila. Das war eine Frau, seine Frau. Und die war gekauft von den Philister. Und der Simson hat genau gewusst, mit was er spielt. Und was er sich eingelassen hat. Und so ist eines Tages die Delaila zu ihm gekommen, bevor sie ins Bett sind, und hat gesagt: Schatz, was ist eigentlich das Geheimnis von deiner Kraft? Und der Simson hat gesagt, Richter 16, Vers 7, wenn man mich fesselt mit 7 frischen Sehnen, die noch nicht ausgetrocknet sind, werde ich schwach und wie ein einfacher Mensch. Und Delaila hat das alles organisiert, hat so 7 Sehnen organisiert. Der Simson ist irgendwie eingeschlafen, sie haben ihn gefesselt und dann sind die Philister reingestürmt. Der Simson hat sich losgerissen und hat die Philister erschlagen. Der Simson hat genau gewusst, was passiert. Am nächsten Tag heisst es, ist Delaila wiedergekommen. Simson, Schatz, ich habe dich doch so gern. Verrat mir doch das Geheimnis von deiner Kraft. Und der Simson hat den Spieler mitgemacht. Er hat mit der Sünde gespielt. Und er sagt, Richter 16, Vers 11, wenn man mich mit 9 Stricken bindet, mit denen noch keine Arbeit getan worden ist, werde ich schwach und wie ein einfacher Mensch. Der Simson ist wieder eingeschlafen und das ganze Spiel hat sich wiederholt. In der nächsten Nacht sagt Delaila, bis jetzt hast du mich getäuscht und mir Lügen erzählt. Lass mich wissen, womit du gefesselt werden kannst. Und er sagte zu ihr, wenn du 7 Strähnen meines Haupthaars mit den Kettenfäden verwebst. Merkt ihr, was passiert? Der Simson geht immer näher zur Sünde. Er spielt jetzt mit seinen Haaren. Er sagt noch nicht, dass sie abgeschnitten werden. Aber er spielt mit der Sünde. Er geht immer näher her. Die Haare kommen ins Spiel. Ich möchte uns fragen, womit spielen wir? Spielst du mit Pornografie? Ja, nicht so hardcore, einfach nur so ein paar nackte Frauen oder nackte Männer. Oder spielst du mit einem Arbeitskollegen, mit einer Arbeitskollegin? Also ein bisschen flirten, ich habe das voll im Griff, da passiert nichts. Versteht ihr, das ist Spielen mit der Sünde. Und das macht dich geistlich schwach. Und wir können jetzt ganz viele Sachen aufzählen. Ihr wisst, was ich meine. Der Simson hat gewusst, was abgeht. Und jetzt müsst ihr Richter 16, Vers 17 lesen. Er öffnete ihr sein Herz ganz und sagte zu ihr, es ist noch kein Schermesser an mein Haupt gekommen, denn ich bin ein Gottgeweihter von Mutterleib an. Wenn mein Haar abgeschnitten wird, weicht meine Kraft von mir und ich werde schwach und wie alle Menschen. Jetzt hat er die Hand gegeben, der Sünde. Der Simson ist geistlich schwächer, schwächer, schwächer geworden und am Schluss hat die Sünde gesiegt. Und es ist doch so, niemand plant zu versagen. Niemand plant, dass seine Ehe kaputt geht und die Familie und alles drum und dran. Das plant niemand. Niemand plant eine finanzielle Ruin. Gibt einfach sinnlos Geld aus und verjubelt. Das plant niemand, das will niemand finanziell ruiniert sein. Niemand plant seine körperliche Gesundheit zu ruinieren oder einmal nur ganz wenige. Das planen wir nicht. Aber es geht so langsam, einfach immer ein Schrittchen runter. Ein Loch nach dem anderen und das Schiff wird immer schneller versinken. Wo spielst du mit dem Feuer? Mit der Sünde? Ich möchte Ende 2020 geistlich stärker sein als heute und nicht schwächer. Das ist mein Ziel, das wünsche ich mir. Ich glaube, wir müssen dann auf ein ausschweifendes Leben, auf Verbitterung und auf Gleichgültigkeit verzichten. Ich finde Simson eine ganz tolle Geschichte. Vielleicht lohnt sich das wieder mal zu lesen. Richterbuch. Ganz spannend. Ganz tolle und zum Teil auch ein bisschen crazy Geschichten. Wirklich manchmal ein bisschen verrückt. Passt nicht zu unserer Zeit rein, wobei Superheroes haben wir ja auch. Einfach auf der Leinwand, damals hat es die noch wirklich gegeben. Was macht uns jetzt geistlich stark? Werdet stark durch die Verbindung mit dem Herrn. Lasst euch stärken von seiner Kraft. Also zum einen liegt es an dir, macht oder werdet stark durch die Verbindung mit dem Herrn. Also verbinde dich mit dem Herrn. Um das soll es jetzt noch gehen, die restliche Zeit. Lasst euch stärken von seiner Kraft. Gott stärkt uns. Es ist letztendlich Gott. Es ist fantastisch, oder? Wie passiert das? Wie können wir die Verbindung zu Gott wachsen lassen, dass wir geistlich stark werden, dass Gott uns stärken kann? Und das, was ich jetzt sage heute, vielleicht mag einiges ein bisschen überraschend sein, aber hört mal gut zu. Und es geht nicht darum, dass Gott etwas von euch will, sondern ihr, wir brauchen das. Nicht Gott. Und das Erste, was ich sagen möchte, ist, nimm dir jeden Tag doch Zeit mit Gott. Oder Gott braucht das nicht. Aber wir brauchen es. Nimm dir jeden Tag Zeit mit Gott und du wirst geistlich stärker. Wir nennen das in unserem christlichen Jargon stille Zeit. Stille Zeit heisst eigentlich nichts anderes. Ich nehme mir Zeit für Gott. Ich plane Zeit mit Gott ein. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Das kann durch den Tag, durch ein Stossgebet sein. Eine kurze Zeit mit Gott. Das kann aber auch ein ausführlicher Zeitmoment sein, wo ich ganz bewusst auf Gott los, was Gott mir sagen möchte in seinem Wort. Wo ich mit ihm rede im Gebet, wo ich einmal still bin und nachdenke, was sagt Gott in seinem Wort? Oder da innen haben wir Gottes Wort schwarz auf weiß. Gott redet zu uns. Schriftlich. Das verändert unser Leben. Das macht unser Leben stark. Wir erkennen darin Gottes Willen. Was will er von uns? Wir haben vorher mal gelesen, wir sollen nach Gottes Willen leben und nicht nach unseren menschlichen, selbstsüchtigen Wünschen. Und ich möchte dich einladen, studier das Wort Gottes. Studieren heisst nicht, du musst, ich weiss auch nicht, was kompliziert zu machen, sondern einfach lies das Wort, denk darüber nach, lies es nochmal, nimm das raus, schreib drauf, was wichtig ist. Fang das an zu leben. Warum sollen wir die Zeit machen? Herr, zeige mir den Weg, den ich gehen soll. Lass mich erkennen, was du von mir verlangst. Gottes Wort zeigt uns, was Gott möchte. Ganz grundsätzlich. Und ich sage, wenn wir das alles leben würden, dann würde es auf dieser Welt viel, viel besser aussehen. Und wir Christen haben die Chance, hier ein Licht zu sein. Und darum brauche ich täglich die Zeit mit Gott. Auch Jesus hat sie übrigens gebraucht. Er hat sich immer wieder in die Einsamkeit zurückgezogen, um auf Gott, seinen Vater, zu hören. Gemeinschaft haben mit ihm. Ganz wichtig. Was wird passieren, wenn wir das machen? Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, das ist so stille Zeit und gehorsam in einem, könnt ihr bitten, um was ihr wollt, eure Bitte wird erfüllt werden. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst war, dass deine Gebetserhörungen dort garantiert sind, wo du nach Gottes Willen betest und lebst. Oder Gott sagt ja nicht, er erhört alles und er gibt uns alles, was wir wollen und uns wünschen. Sondern dort, wo wir nach Gottes Willen beten. Und Gottes Willen müssen wir zuerst kennenlernen, in seinem Wort. Und ich habe mich gefreut über die Zeugnisse, die wir hatten im Jahresend Gottesdienst. Und ich freue mich jedes Mal, wenn Menschen erzählen, was sie mit Gott erlebt haben, wo Gott Gebet erhört hat. Das ist doch etwas Geniales. Darum nimmt er jeden Tag Zeit mit Gott. Etwas ganz Wichtiges. Das ist einmal kürzer, einmal mehr. Ich rede auch jeden Tag mit meiner Frau. Oder? Das ist normal. Und einmal ist es ausführlicher, einmal ist es kürzer. Und so mache ich es mit Gott. Manchmal ist es nur die Jahres- oder die Tageslosung. Und manchmal ist es eine halbe Stunde oder eine Stunde. Gott näher kommen, mit ihm Zeit verbringen, macht uns geistlich stark. Etwas Zweites. Triff dich regelmäßig mit Menschen, die auch an Jesus glauben. Wir nennen das in unserer Kirche Kleingruppen. Kleingruppen können ganz unterschiedlich aussehen. Das kann, können 10 Leute zusammen sein, aber eine Kleingruppe können auch 2 Menschen sein, die miteinander so geistlich unterwegs sind. Das ist alles möglich. Kleingruppen haben bei uns unterschiedliche Formen, Hauskreis, Bibelgruppen, TC, in der Jungscha gibt es Kleingruppen, sogar im Kids-Treff gibt es Kleingruppen nach dem Plenum. Wir haben das durch das ganze Alters, durch die ganze Altersstruktur durch. Warum sollen wir in so einer Kleingruppe leben? Also, auch so eine Zweierschaft kann das sein. Hebräer 10, Vers 25, deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Zusammenkünfte nicht fernbleiben, sondern dass wir einander ermutigen. Wir brauchen einander zur Ermutigung. Es ist wie ein Feuer, wenn du eine Kohle rausnimmst aus dem Feuer und eben herleihst, dann erkaltet sie. Und wenn ein Christ so allein bleibt, dann erkaltet. Und wenn du zurückkommst in das Feuer, wird es wieder warm. Geistliche Stärke hängt ganz fest von dieser Gemeinschaft auch ab. Was wird das Resultat sein? 2 sind allemal besser dran als einer allein. Wenn 2 zusammenarbeiten, bringen sie es eher zu etwas. Wenn 2 unterwegs sind und hinfallen, dann helfen sie einander wieder auf, die Beine. Aber wer allein geht und hinfällt, ist übel dran, weil niemand ihm helfen kann. Ich möchte dich fragen, wer würde heute am Nachmittag bei dir vorbeischauen, wenn sich eine kleinere Katastrophe oder eine größere Katastrophe ereignen würde? Wer kommt vorbei, wenn er davon hört? Spontan, ohne dass du ihn eingeladen hast, du, ich habe ein Problem, kommst du bitte vorbei. Oder anders gefragt, bei wem würdest du heute am Nachmittag vorbeischauen, wenn du hörst, im Hansli geht es gerade nicht so gut? Ohne, dass er dich anfragt. Hast du so Menschen? Ganz wichtige Frage. Du, nicht Gott, brauchst das. Tägliche Zeit mit ihm. Regelmäßige Treffen mit Menschen, die an Jesus glauben. Wo man über Persönliches redet, wo man zusammen die Bibel liest, wo man füreinander betet. Das brauchen wir. Ganz wichtig. Um geistlich zu wachsen. Dort werden wir auch herausgefordert. hinterfragt. Und etwas Drittes, um geistlich zu wachsen, gib monatlich deinen Zehnten an Gott. Der Zehntige bedeutet, bevor ich etwas ausgebe, gebe ich 10% von dem, was ich erwirtschafte, Gott zurück. Das bedeutet, den Zehnten zu geben. Warum macht uns das geistlich stark? Der Zehntige ist vor allem anderen ein Symbol dafür, dass Gott an erster Stelle steht in meinem Leben. Ich vertraue darauf, dass ich Gott 10% abgeben kann und dass er mich trotzdem in allem versorgt. Und ich kann die 10% geben und es tut mir nicht weh, sondern ich weiß, ich bin eh von Gott getragen und er gibt mir alles, was ich brauche. Gewisse sagen, ja, also ich gebe nicht den Zehnten von meinem Geld, sondern ich gebe den Zehnten von meiner Zeit oder von sonst etwas und dann bin ich fein raus. Ich glaube, das ist nicht das Gleiche. Ich glaube, Gott will vor allem den Teil. Und du kannst das nicht ablösen durch irgendeine Dienstleistung, die du für Gott machst oder so etwas. Das Geld wird so viel erwähnt. Wir hatten vor kurzem eine Predigt von Thomas Giudici. Das Geld ist der grösste Götz und die grösste Versuchung, seit es Menschen gibt. Das ist die grösste Versuchung. Dort hängen wir gerne unser Herz her. Und wenn du geistlich wachsen willst, musst du lernen, auf Gott zu vertrauen. Und das drückst du aus, indem du den Zehnten in Gottes Reich gibst. Die Bibel sagt in Matthäus 6, Vers 21, denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Also Gott gehört eh alles von uns, aber können wir auch den Zehnten geben? Oder in Mose, 5. Mose 14, 23, wir sollen den Zehnten geben, auf diese Weise sollt ihr lernen, euer Leben lang Ehrfurcht vor dem Herrn zu haben. Die Frage ist immer wieder, was steht bei uns an erster Stelle? Was zeigt der Umgang mit dem Geld davon? Jetzt, wie können wir so eine Gewohnheit entwickeln? In 1. Korinther 16, Vers 2, dort lesen wir, jeden Sonntag legt ihr bei euch zu Hause etwas auf die Seite, so viel jeder oder jede entbehren kann, bewahrt es auf, dann muss nicht erst gesammelt werden, wenn ich komme. Also die haben damals die Anweisung gekriegt, immer am 1. von der Woche, und die haben wöchentlich ihren Lohn gekriegt. Bei uns ist das monatlich, bei den meisten einmal. Und so zahle ich monatlich via Dauerauftrag 10% in die Gemeinde. Was wird das Resultat sein? Malachi 3, Vers 10. Bringt den ganzen Zehnten zu meinem Tempel. Also es geht nicht darum, ich unterstütze die Armen oder so. Das finden wir in der Bibel auch. Aber in der Bibel haben wir den Zehnten, sie haben müssen Steuern zahlen, sie haben Opfer gebracht, zum Beispiel im Tempelbau, das hat nichts mit dem Zehnten zu tun gehabt. Und sie haben Arme unterstützt, das hat auch nichts mit dem Zehnten zu tun gehabt. Also das ist ein bisschen differenziert gewesen. Bring den ganzen Zehnten zu meinem Tempel, damit Nahrung in meinem Haus ist, und so prüft mich doch, spricht der Herr, der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffne und für euch Segen ausschütte bis zum Überfluss. Ich bin vorher gerade noch mal rasch im Computer schauen. Malachi 3, Vers 10 ist die einzige Stelle, wo es heisst, wir sollen Gott prüfen. Also wir sollen Gott ein Stück weit herausfordern. Glaubst du, dass du Gott mehr geben kannst, als dass er dir geben kann? Gott gönnt, ich garantiere das. Gott gönnt. Gott verspricht uns, dass er uns mit Segen wird überschütten. Testet mich. Jetzt, wenn das anfängst, komm nicht nächsten Monat zu mir und sagst, ich habe letzten Monat eine Zehnte gegeben und Gott hat mich noch nicht gesegnet. Also das ist etwas Langfristiges. Und das heisst auch nicht, dass du plötzlich dann einfach reich wirst oder so. Segen kann ganz vielfältig sein. Geistliches Wachstum hat mit dem zu tun, dass ich Gott vertraue. Der Zehnte ist ein Akt vom Vertrauen. Gott braucht dein Geld nicht. Gott will dich segnen mit dem. Ganz wichtig. Gott braucht es nicht. Aber er möchte dich segnen. Ich möchte so in die Schlusskurve kommen. Wir haben den Vers schon gelesen. Epheser 6, 10. Werdet stark durch die Verbindung mit dem Herrn. Lasst euch stärken von seiner Kraft. Geistliches Wachstum ist das Resultat von Entscheidungen, die du triffst. Und Gott wird darauf aber handeln. Er stärkt uns. Lass dich nicht schwächen durch Sachen wie einen Mangel an Selbstbeherrschung, Verbitterung und Gleichgültigkeit. Wir kämpfen alle mit dem, verstehe mich richtig. Aber du kannst dich einfach treiben lassen oder du kannst dagegen angehen. Und wie stark durch folgende Gewohnheiten. Nimm dir Zeit mit Gott. Triff dich regelmäßig mit Menschen, die an Jesus glauben. Gib monatlich den Zehnten an Gott. Ich möchte dich einladen. Leb die drei Sachen einmal fürs kommende Jahr. Und nach einem Jahr rechnest du ab. Und ich bin überzeugt, du wirst geistlich gewachsen sein. Gott wird dich stärken in diesem Prozess. Ich glaube, das sind drei Gewohnheiten, die unser Leben ganz grundlegend prägen sollen und verändern. Ich möchte beten. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns deinen Sohn Jesus gegeben hast, der für uns alles geht. Und durch dich, Jesus, dürfen wir leben, ewig leben, schon jetzt auf dieser Erde. Und du hast uns so reich beschenkt mit allem geistlichen Segen, heisst es in der Bibel. Danke vielmals. Und danke, dürfen wir etwas von dem Segen weitergeben. Zurückgeben an Finanzen, zurückgeben in Menschen. Und auch dich ehren, indem wir einfach uns Zeit nehmen für dich. Und ich möchte dich bitten, hilf uns bei diesen Sachen. Hilf uns auch, wenn wir kämpfen mit der Selbstbeherrschung, mit der Verbitterung, mit der Gleichgültigkeit, dass wir die können lernen zu überwinden. Danke, Vater im Himmel, dass du uns so nicht allein lässt. Amen.